Deutschlandfunk, Kultur heute.
Theater soll helfen beim Begreifen der Welt. So will es Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris. Kunst soll nicht helfen, sondern heilen. So wollte es Beuys. Ein Rahmenkonzept Erinnerungskultur will nichts vergessen. So will es die Kulturstaatsministerin und wird dafür kritisiert. Alles das ist hier zu hören. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein.
Schmeißen wir doch meine Werke mal zum Fenster raus. Ich bin nicht der Ansicht, nicht wahr, dass wir zu freien Menschen erzogen werden durch unsere parteipolitische Bürokratie. Ich bin also bereit, sofort hier zu provozieren.
Jawohl, ich auch. Ich auch.
Hiermit trete ich aus der Kunst aus. Das schrieb er lachend auf Postkarten. Schamane, schalkhafter Scharlatan, Seelenfänger, Beschwörer neuer gesellschaftlicher Energie, erdverbundener Schollentheoretiker, sozialer Plastiker. Der Aktionskünstler Beuys, der ist kein Ärgernis mehr, auch kein Held. Längst ist er vom Sockel heruntergeholt. Der Hamburger Bahnhof in Berlin hat eine bedeutende Sammlung von Josef Beuys Werken und präsentiert sie neu. In der nach langer Renovierung wiedereröffneten Kleihushalle des Hamburger Bahnhofs. Also auch eine Renovierung des Blicks auf Beuys. Den Kunstkritiker Carsten Probst habe ich gefragt, bedeutende Werke von Josef Beuys sind also wieder zu sehen?
Ja, also diese Neupräsentation quasi wird eigentlich dominiert von drei Großinstallationen. Ikonischen Werken kann man mittlerweile eigentlich sagen. Gleich zu Beginn wird man von dieser legendären Straßenbahnhaltestelle begrüßt aus dem Jahr 76, einem Werk, das ja oft auch im biografischen Bezug bei Beuys gedeutet wird, als eine Art seiner vielen Denkmäler. Jedenfalls war das Vorbild auch ein aus so Kriegsgerät zusammengesetztes Kriegsdenkmal in seiner Heimatstadt Kleve. Im nächsten Raum die große Installation, das Ende des 20. Jahrhunderts aus diesen Basaltstelen, und die gesamte Stirnseite dieser riesigen Kleihushalle wird schließlich von das Kapital eingenommen, so mit diesen vielen beschriebenen Schiefertafeln, einem Rednerpult, einem Flügel, der dort steht zur Benutzung. Allerdings darf man nicht direkt hineingehen in diese Installation, aber man wird trotzdem schon fast erschlagen von dieser kathedralenartigen Atmosphäre.
Wird die kritische Lesart, wie von mir eingangs angedeutet, fortgesetzt?
Also es ist keine Beuys-Verehrung mehr. Die Kuratorin Catherine Nichols, die seit 2008 eigentlich schon viele Beuys-Ausstellungen gemacht hat, ist jetzt keine, die sich so diesem ganz negativen Tenor anschließt. Also Beuys als ewiger Hitlerjunge, als verkappter Blut- und Bodenprediger im Stil der NS-Propaganda und so weiter. Das gab es ja alles in den letzten Jahren, auch als Kommentare. Nichols geht es nach wie vor darum, die Kraft der Skulpturen von Beuys rauszustellen, auch seine Aktualität, etwa bei Umweltthemen. Aber das alles eben nicht mehr so im Ton der großen Beuys-Verehrung. Das ist fast ein zentrales Ausstellungsstück auch in dieser Ausstellung. Eine große Regalwand mit eingelassenen Sitzgelegenheiten, wo erstmal so aktuelle Abhandlungen zu Beuys ausgeliehen, gelesen werden können. Sie können dort aber auch Audiodateien abrufen. Einerseits zur sehr vielstimmigen Beuys-Rezeption der letzten Jahre, andererseits zu Künstlerinnen und Künstlern, Theoretikerinnen und Theoretikern, die ganz andere Modelle der Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftsutopie zur Zeit von Beuys verfolgt haben. Also von Hannah Arendt über Angela Davis bis zu Donna Haraway oder Karen Barrett. Sein Werk steht nicht mehr heroisch isoliert für sich. Es werden Linien zu anderen Werken und anderen Stimmen gezogen.
Wie letztes Jahr wird auch dieses Mal eine jüngere Position dem gegenübergestellt, die junge israelisch-amerikanische Künstlerin Naama Zabar. Was macht sie, was verbindet die beiden?
Also die Hauptverbindung besteht darin, dass Naama Zabar für ihre Arbeiten große Filzplatten teilweise verwendet. Das ist natürlich das Beuys-Material, dem kann man ja gar nicht entgehen. Zum anderen beteiligt sie auch das Publikum, wie Beuys in gewissen Teilen auch. Die Arbeiten sind performativ angelegt mit diesem installativen Charakter. Aber Zabar ist natürlich viel jünger. Sie ist 4 Jahre vor Beuys Tod geboren, 1982. Der ganze Erfahrungshorizont ist natürlich ein anderer. Ihre Klangarbeiten, aus denen das Werk hauptsächlich besteht, sind technisch sehr ausgefeilt. Der Filz zum Beispiel, diese großen Filzplatten ihrer Arbeiten, das sind keine stummen Materien mehr, sondern Man kann ihn eigenhändig durch straff darüber gespannte Saiten zum Klingen bringen. Und andererseits
sie arbeitet mit einer E-Gitarre, ne?
Sie arbeitet auch mit E-Gitarren, die sie so in Fragmente zerlegt, auf dem Boden auslegt. Dort kann man dann selber auf dem Boden sitzend einzelne miteinander verbundene Gitarrenfragmente sozusagen über verschiedene Saiten spielen. Aber man kann auch in Öffnungen in den Ausstellungswänden hineinlangen und dort über speziell präparierte Tonabnehmer selber Klänge erzeugen. Also der Besucher macht sich bei Tabar sehr viel bemerkbarer als bei Beuys, aber dafür ist eben bei ihr diese politisch-gesellschaftliche Aufladung etwas mehr zurückgenommen.
Überzeugt Sie das?
Ja, also ich finde das Grundkonzept dieser Ausstellung sehr sinnvoll, dass Beuys hier mit wechselnden jüngeren Positionen immer wieder konfrontiert werden soll. Es ist ja eine Dauerausstellung hier jetzt von Beuys Werken. Also ihn zu entmythisieren, ihn zu integrieren in eine sich fortsetzende Geschichte von Adaptionen und Kontexten, das macht großen Sinn. Er wird hier vielleicht deswegen nicht radikal neu gedeutet, aber man entdeckt, wenn man ihn eben von diesem Sockel der Repräsentation holt, doch an diesem Werk immer wieder ganz neue Facetten. Und das stärkt natürlich auch sein Werk ungemein.
Sagt Carsten Probst über Beuys und Naama Zabar im Hamburger Bahnhof Berlin. Am Wochenende, da hat in unserem Programm bereits Axel Klausmeier, der Leiter der Gedenkstätte Berliner Mauer, die Pläne der Kulturstaatsministerin Claudia Roth zum Rahmenkonzept Erinnerungskultur kritisiert. Die bisherigen Säulen, nämlich das Gedenken an SED-Unrecht und die Holocaust-Gedenkstätten, sollen um drei weitere ergänzt werden. Das sind migrantische Kultur, koloniales Erbe und Demokratiegeschichte. Die Gedenkstätten bemängeln, der Entwurf könne geschichtsrevisionistisch im Sinn der Verharmlosung der NS-Verbrechen wirken. Norbert Frey ist emeritierter Geschichtsprofessor an der Schiller-Uni in Jena, NS-Historiker. Ihn habe ich gefragt, warum nicht auch die Demokratie, die Migrations- und Kolonialgeschichte in so ein Rahmenkonzept Erinnerungskultur einbeziehen?
Ja, warum nicht? Ihre Frage legt das Problem offen. Das BKM-Papier, das kommt daher wie eine beflissene, aber so scheint mir doch misslungene Seminararbeit. Es will nämlich alle unsere gegenwärtigen Probleme adressieren, die irgendwas mit Geschichte zu tun haben. Und es will auf keinen Fall etwas vergessen. Dann kann man natürlich fragen, warum nicht auch die Kolonial-, die Demokratie- und die Migrationsgeschichte? Das sind ja alles zweifelsfrei wichtige Themen. Aber für ein Papier, das die bald 20 Jahre alte Gedenkstättenkonzeption des Bundes, so heißt das, ablösen soll, die sich eben bisher auf die NS- und auf die DDR-Gedenkstätten bezieht, dafür werden die Dinge mit diesem Papier dann doch unangemessen nivelliert. Und das ist auch das Problem. Der aus meiner Sicht wichtigste Grund für diese Unangemessenheit ist die begriffliche Unklarheit. Jetzt rächt sich die vermeintlich so freundliche, in Wirklichkeit oft ziemlich gedankenlose Rede von der Erinnerungskultur. Wenn man das Papier liest, weiß man noch weniger als vorher schon, was das sein soll. Zitat: Eine zeitgemäße Erinnerungskultur ist eine dynamische Erinnerungskultur, heißt es. Und völlig unverbunden damit steht dann die natürlich richtige Einschätzung. Zitat: Kern der deutschen Erinnerungskultur ist die Auseinandersetzung mit der NS-Gewaltherrschaft und dem Zivilisationsbruch der Shoah. Das alles ist natürlich vollkommen richtig, aber es steht sozusagen unterschiedslos in einer schier endlosen Aufzählung von Themen, die alle erinnerungskulturell behandelt werden sollten.
Gehört die Erinnerung nur den Deutschen?
Natürlich nicht, aber sie wendet sich zunächst und vor allem an die in diesem Land lebenden Menschen. Und darunter sind inzwischen sehr viele, deren familiäre Wurzeln außerhalb Deutschlands liegen, die aber als Bürger dieses Landes gewissermaßen auch in dessen Geschichte eintreten, die also auch die Adressaten dessen sind oder zumindest sein sollten, was sich schwammig Erinnerungskultur nennt. Und woran eben deutlich wird, dass Geschichtswissen und Geschichtsbewusstsein die besseren Begriffe wären, die man hier verwenden sollte.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Spur des rassistischen Terrors, Orte wie Solingen, Mölln, Hoyerswerda sind damit verbunden, erinnerungswürdig sind.
Absolut. Und diese Spur, die beginnt ja nicht erst in den 90er Jahren, in dem, was mal Vereinigungsrassismus genannt worden ist. Es gibt schon lokale Erinnerungsorte, jetzt in diesem aktuelleren Zusammenhang. Es gibt auch eine Initiative zum Gedenken an die NSU-Verbrechen. Vieles davon, das würde ich an der Stelle eben auch sagen, findet ja auch gerade in den schon existierenden NS-Gedenkstätten statt, nämlich im Rahmen ihrer Bildungsarbeit dort, in dem Rassismus erörtert, besprochen wird.
Zeichnet sich gerade ein geschichtspolitisch fragwürdiger Weg ab?
Also tatsächlich vermanscht dieses BKM-Papier alles, was irgendwie mit Geschichte zu tun hat, unter dem Begriff Erinnerungskultur. Und im Deutschen kann man mit diesem Wort Kultur ja wirklich alles verbinden, von der Gesprächs- bis zur Wohnkultur und darüber hinaus. Und es geht aber letzten Endes um Wichtigeres und Ernsteres, eben um Geschichtsbewusstsein, um die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte. Dazu gehört auch Faktenkenntnis, die dabei hilft, sich dann ein, und das ist mir ganz wichtig, historisches Urteilsvermögen zu erarbeiten. Das leisten viele der heutigen Einrichtungen sehr gut. Deswegen verstehe ich, dass die dortigen Leiter besorgt sind, dass wenn die Aufgaben und die möglichen neuen Einrichtungen zu sehr aufgebläht werden, dass dann die Unterfinanzierung an dieser Stelle droht und trotzdem dieses Papier aus dem BKM, das kann man nicht als Geschichtsrevisionismus oder als eine Verharmlosung der NS-Verbrechen bezeichnen. Ich denke, diese Begriffe sollten wir dann doch für andere reservieren, vor allem halt für die AfD.
Unangemessen nivelliert, das kritisiert Historiker Norbert Frey, so die Pläne zur Reform der Gedenkstättenarbeit. Zugleich erfahren wir heute, dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein neues Förderprogramm vergibt. Jugend erinnert heißt es, und da werden Projekte, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, mit insgesamt 1,95 Millionen Euro gefördert. Andernorts wird gespart, da leistet sich die französische Hauptstadt ein neues Theater. Ein Théâtre de la Concorde als ambitionierten demokratischen Lernort und ästhetische Werkstatt zur Stärkung einer liberalen Gesellschaft. Darum hat das erste Wort im Beitrag von Eberhard Spreng nun Elsa Boublil, die Pariser Kulturdezernentin.
Die Bürgermeisterin hat einen klaren Standpunkt. Kultur ist der beste Ort für die Stärkung der Demokratie. Das Erste, was Diktaturen unterbinden, ist Kultur. Deshalb hat sie das Kulturbudget für die nächsten 2 Jahre um 12,5 Millionen erhöht, was ganz ungewöhnlich ist. Quasi in Steinwurfnähe zum Élysée-Palast und zum Ostende der teuren Pariser Prachtmeile logiert das neue Kulturprojekt in einem Areal, das im 18. Jahrhundert einmal als Café des Ambassadeurs die Schicken und Reichen der französischen Metropole mit Konzerten und Varietés erfreute. Eine Nobeladresse wird das neue Theater künftig aber nun gerade nicht sein, wie Elsa Boublil betont. Das Théâtre de la Concorde will für alle Theater machen. Ich nenne es das Theater für die Schüchternen. Für all die, die Schwellenängste haben, sich sozial ausgegrenzt fühlen, Sorge haben, geistig nicht mitzuhalten. Kultur, Sozial- und Bildungsarbeit, die Aufgabenbereiche gehen hier künftig ineinander über. Das Théâtre de la Concorde versteht sich als Werkstatt für die Reparatur von Demokratiedefekten und als Labor für die Erprobung neuer Kulturformate. Wir beginnen mit einem vorläufigen Programmschema, das ich Baustelle Théâtre de la Concorde nenne. Im März hatten wir die Frauenfrage, im April steht Zeit- und Erinnerungskultur im Mittelpunkt, denn der Monat ist voll von Gedenktagen. Mit dem Blick auf die Europawahlen ist im Mai unser Kontinent-Themenschwerpunkt und im Juni vor den kommenden Olympischen Spielen der Körper. Ein Beirat betreut die neue Institution. Die Soziologin Eva Illus und der Mittelalterspezialist Patrick Boucheron gehören ihm an. Die Demokratie vor dem aktuellen Trend zum Autoritarismus schützen, wie kann das gehen? Elsa Boublil setzt auf Pädagogik. Über die Woche machen wir am Tag Programm für Schulkinder von der Grundstufe bis zum Gymnasium. Das sind von Profis geleitete Workshops. Wie funktioniert die Demokratie? Wozu dienen Gerichtsverfahren? Was ist ein Gemeinderat? Warum wählen? Ansonsten will die neue Leiterin von dem guten Ruf profitieren, den sich das Areal in den letzten 8 Jahren auf der Pariser Kulturlandkarte erwarb. Das ebenfalls städtische Théâtre de la Ville nutzte es als Ausweichspielort. Jetzt aber sollen Debatten mit Bühnenformaten verschränkt werden. Am Nachmittag werden wir ein Volkshochschulprogramm veranstalten und am Abend zeigen wir Aufführungen, die sich auf die Themen des Tages beziehen. Zumal nach den Lockdowns der Corona-Zeit hatten viele Theater Mühe, ihr Publikum zurückzugewinnen. Befragungen ergaben, dass es nun von der Institution Theater anderes erwartet. Theater soll helfen beim Begreifen der Welt, beim Überwinden der Isolation, bei der Wiederaneignung des Gesellschaftlichen. Wir haben im Pariser Rathaus viel über diese Fragen nachgedacht und die Freiflächen rund um das Areal zu Bühnen gemacht. Dafür war ursprünglich Covid-19 der Anlass. Nun aber erleichtern diese Flächen einem scheuen Publikum den Zugang zu unserer Kultureinrichtung. Hier kommt man nicht durchs Eingangsportal ins Theater, sondern über eine Thematik. Und ganz beiläufig schlagen wir dann auch noch eine Aufführung vor. Das neue Theater ist auch Testfall in der produktiven Konkurrenz zwischen Stadt und Staat. In 2 Jahren könnte die konservative Rachida Dati zur Bürgermeisterin von Paris gewählt werden. Unter anderem deshalb ist das progressive Kulturexperiment schon heute zum Erfolg verdammt,
sagt Eberhard Spreng. In den USA, da ist er vor wenigen Tagen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er Kunst aus Deutschland gefälscht hat, und zwar ziemlich alte Kunst. Es ist eine Art amerikanischer Beltracchi, ein Kunstfälscher mit Kenntnissen als Grafiker und Kupferstecher, ein Könner, muss man wohl sagen. Selbst das verurteilende Gericht bescheinigte ihm, skilled zu sein, ziemlich talentiert. Stefan Koldorf, Chefreporter, Kulturexperte für Raubkunst, habe ich gefragt, was ist da los, was kam da in den Handel und wer ist der Kunstfälscher?
Er hat sich eigentlich, und damit sind wir dann tatsächlich in Deutschland, er hat sich 2+X der ganz, ganz großen deutschen Künstler des Mittelalters, des späten Mittelalters ausgesucht, nämlich Albrecht Dürer und Lukas Cranach. Er hat gewusst, dass die nicht nur gemalt haben, sondern dass die Holzschnitte hergestellt haben. Also tatsächlich in Holzstücke hinein graviert haben mit Stößeln, mit kleinen Meißeln und dann in diesem Hochdruckverfahren gedruckt haben. Das war eine ganz wichtige Kunst. Anfang des 16. Jahrhunderts in der Zeit der Reformation, weil darüber auch Inhalte transportiert wurden. Die Menschen konnten natürlich zu einem großen Teil noch nicht lesen. Und gedruckt wurde eben von diesen sogenannten Holzstücken. Und er hat behauptet, dass er im Besitz ganz, ganz vieler Holzstücke aus Deutschland, aus dieser Zeit ist. Und die könne er alle verkaufen. Und das hat er getan. Und irgendwann ist er aufgeflogen, weil sich herausgestellt hat, nicht Albrecht Dürer, nicht Lukas Cranach, sondern dieser Herr mit Namen Earl Morshon Washington, heute 61 Jahre alt, der war derjenige, der nicht die Blätter selbst, aber die Holzstücke, mit denen sie gedruckt wurden, gefälscht hat.
In einer Zeit der fluiden Informationsflüsse und des Ungegenständlichen wird der Reiz sicherlich eben in dieser Materialität und des Geschichtlichen bestanden haben. Im Irrglauben zu sein, man hätte was in der Hand, was 400 Jahre alt ist.
Ja, ne? Und was tatsächlich mal der große Dürer in der Hand hatte. Oder Lukas Cranach, der Freund von Martin Luther. Also da
man wäre einen Handschlag entfernt.
Davon, genau, man hat sozusagen ein Stück Geschichte in der Hand. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals so ein originaler Holzstock angeboten worden wäre, sei es nun bei einer Auktion oder im Internet schon gar nicht. Und wenn, dann wären das Millionenpreise, die dafür erzielt würden, wenn es denn echte wären.
Was hat ihn verraten? Wo war er ungeschickt? War er größenwahnsinnig?
Naja, wie bei so vielen wahrscheinlich die Gier. Er hat sich nicht nur konzentriert auf die Kunst der Renaissance, sondern er hat dann irgendwann auch angefangen, für die Moderne herzustellen. Und da geht es dann um Künstler wie Eric Gillis, den man vor allen Dingen im angelsächsischen Raum kennt, der sehr, sehr viele erotische Motive gemacht hat, viele Sammler dafür hat. Aber auch M.C. Escher, der Niederländer, der diese komischen, verrätselten Treppen, die niemals enden, und Wasserfälle, die gar nicht funktionieren können, gemacht hat. Und da gab es einen Gillis-Sammler, der hat gesagt, ich habe ein Original, ich weiß, wie dessen Monogramm und Unterschrift aussehen. Und das, was ich da bei ihm gesehen habe, das ist nicht echt. Und so kam die ganze Geschichte ins Rollen. Aber nicht zum ersten Mal. Und das ist noch verblüffender und sagt eigentlich noch mal was über den Kunstmarkt. Kunstmarkt aus. Vor vielen, vielen Jahren war er schon mal im Verdacht. Da hat er nämlich über ähnliche Plattformen, unter anderem über eBay, Holzschnitte verkauft, die angeblich von seinem Vater, gleichen Namens oder Großvater, stammen sollten. Das waren Motive aus der Welt der Schwarzen in den 1920er Jahren in New York, also Bars und große Künstlerinnen und Künstler bei ihren Auftritten. Also die typischen Motive, die sehr beliebt sind, seit man entdeckt hat, dass die Kunstwelt eben nicht nur westlich und nicht nur weiß ist. Und auch da hat sich herausgestellt, möglicherweise hat es diese künstlerisch tätigen Vorfahren in der Form nie gegeben.
Sind deutsche Sammler, deutsche Institutionen betroffen?
Ja, sind sie. Er hat nach Frankreich verkauft und ein französischer Abnehmer, der hat dann auch einen deutschen Sammler beliefert, der geplant haben soll, das Ganze an ein deutsches Museum dann auch weiterzugeben. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen, diese Holzstöcke aus der Lutherzeit in einem deutschen Museum zeigen zu können. Also diese Werke, die angeblich aus Deutschland stammten, hätten nach Deutschland zurückkehren sollen.
Mit Gentleman-Verbrechen hat das nichts zu tun, ne?
Nein, es geht um viel Geld und man muss sich natürlich immer die Frage stellen, ist es nur der Fälscher, der schuld ist oder nicht auch derjenige, der es kauft? Also diese Sachen sind im Netz für 700, 800, 900 Dollar angeboten worden. Da weiß man, dass so ein Preis nicht stimmen kann. Also da hätten alle Lämpchen aufgehen müssen. Eine einfache Materialprobe hätte gezeigt, es war nicht das Holz, auf dem Cranach und Dürer gearbeitet haben, sondern es waren amerikanische Walnussbäume, aus denen diese angeblichen Druckstücke hergestellt worden sind. Also nein, es ist große Dummheit und es schädigt letztlich auch immer die Künstler, denn das, was da gemacht wurde, entspricht nicht der Qualität eines echten Dürer oder eines echten Kramers.
Stefan Koldorf berichtete. Heute wird der Astrid Lindgren Memorial Award verliehen und das ist die weltweit bedeutendste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, knapp 250 Schriftstellerinnen und Illustratoren waren für die Auszeichnung nominiert. Aus Deutschland etwa Jutta Bauer, die unter anderem die Juli-Reihe von Kirsten Boye illustriert hat. Und Andreas Steinhöfel, Autor der Geschichten von Rico und Oscar. Jetzt ist es entschieden. Der Preis geht nach Australien an die Indigenous Literacy Foundation. Dazu Jurymitglied Annika Erdlund.
Mit Neugier und Respekt beschäftigt sich die Indigenous Literacy Foundation mit dem Lesen und Geschichtenerzählen unter indigenen Kindern in Australien. Indem sie Bücher verbreitet und zum Lesen, Geschichten erzählen und zur Kreativität anregt, weckt die Stiftung die Lust am Lesen.
Heute arbeitet die 2011 gegründete Organisation mit mehr als 400 indigenen Gemeinschaften in Australien zusammen. Für ihr Engagement gibt es nun den mit 437.000 Euro dotierten Astrid Lindgren Gedächtnispreis. Er selbst nannte sich bescheiden Musikvermittler. Der Tagesspiegel dagegen erinnert in seinem Nachruf an Dieter Rexroth als den Meister der außergewöhnlichen Konzertprogramme. Mit großer Expertise für zeitgenössische Komponisten wie Hans-Werner Henze und Wolfgang Riem. 1974 war Rexroth Gründungsdirektor des Paul-Hindemith-Instituts in Frankfurt am Main. Von 1996 bis 2006 leitete er als Intendant das Deutsche Symphonieorchester und die Rundfunkorchester und Chöre Berlin, kurz ROC. Deutschlandradio ist Hauptgesellschafter der ROC. In der vergangenen Nacht ist Dieter Rexroth nun im Alter von 83 Jahren gestorben. Wiederholt hat die SWR-Moderatorin Helen Fares auf ihrem privaten Instagram-Kanal zum Boykott von Waren aus Israel aufgerufen. Außerdem hatte sie eine App empfohlen, mit der entsprechende Waren identifiziert werden können. Jetzt hat ihr Arbeitgeber reagiert. Die extremen politischen Positionen, die Helen Fares auf ihrem Privataccount äußert, würden die Unabhängigkeit des SWR in Zweifel ziehen, meinte die ARD-Anstalt und trennte sich von der Moderatorin. Zuletzt gab es so viel Kritik an der Berlinale, dass man allmählich Sorge haben muss, ob das Festival überhaupt noch attraktiv ist für die internationale Filmszene. Jetzt kommt mit Trisha Tuttle eine neue Chefin. Ihr Plan, sie will verstärkt auf große Filmproduktionen setzen, künftig also offenbar mehr Mainstream-Kino beim Berliner Festival. Das klingt ein bisschen, als würde es nun wieder back to Koslik gehen, Tuttles langjährigem Vorvorgänger. Und Hollywood-Legende George Lucas, Erfinder der Star Wars und der Indiana-Jones-Reihen, bekommt in diesem Jahr die Ehrenpalme in Cannes. Damit wird eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Kinos geehrt, die, wie es in der Begründung heißt, große Unterhaltung, Mythologie und Technologie miteinander zu verbinden weiß.
Die Kulturmeldung am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute waren das mit Nicole Stricker. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem, Bundesinnenministerin Nancy Faeser legt die Kriminalstatistik vor. Für Ihr Interesse an Kultur heute dankt Michael Köhler.